ARD.
Das war wirklich der Gipfel. Applaus für einen Aggressor, der rote Teppich für einen mutmaßlichen Kriegsverbrecher. Russlands Machthaber Wladimir Putin wurde unglaublich hofiert von Gastgeber Donald Trump bei dem mit Spannung erwarteten Treffen auf amerikanischem Boden. Wie diese Bilder aus Alaska wohl auf Wladimir Selenskyj und die Ukrainerinnen und Ukrainer gewirkt haben, die wenigstens auf einen Waffenstillstand gehofft hatten. Fühlen Sie sich vom US-Präsidenten verraten und verkauft? Welchen Vorschlag hat Putin Trump da eigentlich unterbreitet? Und welche Folgen hat das für die NATO, für Europa und Deutschland? All das wollen wir jetzt klären in dieser Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Stefan Niemann und melde mich aus Hamburg.
Und ich bin Kai Küstner und melde mich aus Belgien, wo ich eigentlich gerade Urlaub mache, aber für diese Sondersendung habe ich den selbstverständlich unterbrochen. Heute ist Samstag, der 16. August, und wir zeichnen diese Sonderfolge um 11.30 Uhr auf. Und der Zeitpunkt ist heute besonders wichtig, weil nur nach und nach herauskleckert, was Trump und Putin da in Alaska eigentlich konkret besprochen haben. Daher erstmal die Frage an dich, Stefan, was ist denn dein erster Eindruck?
Ja, ich muss mich zunächst korrigieren, Kai. Ich hatte vor der Begegnung der beiden an dieser Stelle gesagt, das Treffen sei von der US-Seite schlecht vorbereitet worden. Nach diesem denkwürdigen Gipfel komme ich zu dem Schluss, das Treffen war offensichtlich lausig vorbereitet, wenn nicht gar dilettantisch. Jetzt rächt sich aus meiner Sicht, dass sich dieser Präsident in seiner zweiten Amtszeit fast nur noch mit treuen Gefolgsleuten umgibt, die Trump nicht widersprechen und kaum oder keine politische Erfahrung haben. Und sein Sondergesandter für Russland, Steve Witkoff, ist für mich ein Paradebeispiel. Dieser Immobilieninvestor soll ja ganz gut Golf spielen, aber von Russland oder Außenpolitik hat er nicht viel Ahnung, wie sich nun herausgestellt hat. Warum dieser Sondergesandte des US-Präsidenten dem Kreml viel lieber war als sein Vorgänger, der russlandkritische Ex-General Keith Kellogg, man ahnt es, Kai.
Ja, und nicht nur Witkoff, sondern vielleicht ja sogar US-Präsident Donald Trump könnte ja möglicherweise bald willkommen geheißen werden in Russlands Hauptstadt. Jedenfalls hat Wladimir Putin am Ende dieser Pressebegegnung dort in Alaska ja eine entsprechende Einladung ausgesprochen.
We'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Wladimir.
Next time in Moscow.
Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening.
Also, wir sehen uns bald, sagt Trump. Danke, Wladimir. Nächstes Mal in Moskau, antwortet daraufhin ein grinsender Putin. Oh, das ist interessant. Er werde dafür einiges aushalten müssen. Aber halte das durchaus für möglich, so die Antwort von Donald Trump. Für mich bleibt jenseits dieser Worte die Erkenntnis, dass in Ermangelung von inhaltlichen Ergebnissen Stefan ja umso mehr die Kraft der Bilderwirkung entfaltet. Und da gibt es viele, die dem russischen Präsidenten extrem gefallen haben dürften. Putin auf dem roten Teppich, Putin feixend auf der Rückbank der Präsidentenlimousine von Trump. Putin, der mit einem Lächeln auf den Lippen die anschließende sogenannte Pressekonferenz eröffnete, was äußerst ungewöhnlich ist, denn es ist üblicherweise ja eigentlich der Gastgeber, der sowas eröffnet.
Ja, und es ist gut, dass du sogenannte Pressekonferenz sagst, denn davon konnte ja eigentlich keine Rede sein, denn es waren keine Nachfragen von Reportern zugelassen, keine einzige.
Ja, in jeder Hinsicht eine ungewöhnliche Veranstaltung. Putin redete dann auch deutlich länger auf dieser Pressebegegnung als Trump, der überhaupt erstaunlich wenig zu sagen hatte für meinen Geschmack. Und Putin redete sehr viel über Alaska, über die Nachbarschaft USA-Russland und über die Chancen künftiger Geschäftsbeziehungen der beiden Länder. Und er redete eher wenig über die Ukraine, was ja eigentlich genau den putinschen Interessen entspricht. Er will den Krieg und die Zerstörung der Ukraine weiterführen, aber parallel dazu sich aus der wirtschaftlichen Isolation herausholen und sucht da, Trump und dessen Geschäftsmann-Ego zu kitzeln, so jedenfalls mein Eindruck. Ich bin an zwei Stellen in dieser Pressebegegnung ein wenig zusammengezuckt. Zum einen sprach Putin erneut von den Wurzeln des Konflikts, die beseitigt werden müssen. Und dafür habe Trump auch Verständnis gezeigt, was ja letztendlich ein Code oder eine Umschreibung dafür ist, dass NATO und Westambitionen der Ukraine schuld seien an diesem Krieg. Und auch an der Stelle zuckte es bei mir, als Trump seine Forderung wiederholte, nun müsse der ukrainische Präsident Zelensky einem Deal zustimmen, als sei er derjenige, der alles blockiert. Stattdessen, ich sage das in aller Vorsicht, weil wir nicht genau wissen, was unter vier Augen besprochen und ausgehandelt wurde, ist der Eindruck nach außen jedenfalls erstmal der, viel weniger Druck als vorher auf Putin. Es ist keinerlei Rede von einem Waffenstillstand und es ist auch keinerlei Rede mehr von Sanktionen, also von Druckmitteln gegenüber Russland.
Und Trump soll einem US-Reporter zufolge gesagt haben, ein schnelles Friedensabkommen sei besser als ein Waffenstillstand. Für mich klingt das gefährlich nach Gebietsabtretung und nach Diktatfrieden. Da sind wir schon mittendrin in der Deutung dieses denkwürdigen Treffens. Bei uns in Europa hat der Tag der Analyse mit einer ordentlichen Portion Ratlosigkeit begonnen, bei manchen auch mit Entsetzen oder Empörung, wie wir noch hören werden. In Alaska hat sich dagegen inzwischen die Nacht gesenkt über den Schauplatz des Gipfeltreffens. Und deshalb wollen wir noch rasch unseren Korrespondenten Carsten Kühntop in Anchorage zu Wort kommen lassen. Ich habe den Kollegen kurz vor der Sendung auf dem Weg ins Hotelbett aufgehalten mit einer nur scheinbar schlichten Einstiegsfrage. Was war denn das für ein Gipfel?
Das habe ich mich im Nachhinein auch gefragt. Das Weiße Haus hatte ja vorher alles getan, um die Erwartungen herunterzuschrauben, Trump selbst auch. Und letztlich muss ich sagen, sind selbst diese niedrigen Erwartungen nicht erfüllt worden. Wir haben keine greifbaren Ergebnisse. Trump hat von konstruktiven Gesprächen gesprochen, hat gesagt, es gebe bei einigen Punkten Einigkeit, hat aber nicht gesagt, welche Punkte das vielleicht sind, ob es bei diesen Punkten überhaupt um die Ukraine geht oder um die bilateralen amerikanisch-russischen Beziehungen. Der Kreml-Chef sagte auch, ein konstruktives Treffen, sagte dann etwas konkreter, es gebe eine Übereinkunft, die man erzielt habe, sagte uns aber eben auch nicht, worüber eigentlich. Unter dem Strich habe ich keine Ahnung, worüber die beiden letztlich sprachen oder worauf sie sich eventuell tatsächlich in irgendeiner Form verständigt haben könnten.
Dann fangen wir doch mal mit dem Protokollarischen an. Ein roter Teppich für einen mutmaßlichen Kriegsverbrecher. Applaus von Trump für Putin, als der aus dem Flugzeug stieg. Wie hat das auf dich gewirkt? Beschreib doch mal.
Ich fand das sehr befremdlich. Also es war eine sehr sorgfältige Choreografie, dass die beiden Präsidenten praktisch gleichzeitig aus ihrem jeweiligen Flugzeug steigen und dann sind sie auf roten Teppichen so langsam aufeinander zugegangen. Trump wartete an einem Punkt auf Putin und applaudierte ihm dann, während Putin ihm sich näherte. Dann schüttelte man sich die Hände und dann gingen sie gemeinsam durch ein Spalier. Dieses Spalier wurde gebildet von vier Kampfbombern, die US-Luftwaffe entsprechend positioniert hatte. Und schließlich hat Trump Putin eingeladen, doch in seiner Limousine mitzufahren, die paar Meter dann zum eigentlichen Konferenzort. Das ist völlig unüblich, dass ein fremdes Staatsoberhaupt oder Regierungschef eingeladen wird, in dieser Limousine mitzufahren. Also eine Vorzugsbehandlung. Und das sind natürlich Bilder gewesen. Ich glaube, auf die hat Putin lange gewartet und die kann er jetzt entsprechend zu Hause in den staatlich kontrollierten Medien auch verwenden.
Und er kam aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus, der Machthaber Russlands. Man kann das in den Fernsehbildern sehen. Es hat ihm gefallen, wie Trump ihn dort hofiert hat. Ich musste denken an den Kontrast zu dem Empfang für Wladimir Zelensky bei diesem denkwürdigen Gespräch im Oval Office im Weißen Haus, wo er so gedemütigt wurde vor laufenden Kameras. Ein maximaler Kontrast.
Ja, natürlich. Richtig, ein maximaler Kontrast. Und man fragt sich, was ist das eigentlich mit Trump und Putin? Warum hat Trump diesen eigentümlichen Blick auf den Kreml-Chef? Ich meine, er hat im Laufe der Jahre immer wieder deutlich gemacht, dass er Putin regelrecht bewundert, dass er ihn für einen Freund hält, dass er ein gutes Verhältnis zu ihm hat, dass Putin so sympathisch sei. Es passt natürlich dazu, dass Trump ganz grundsätzlich alle Autokraten bewundert und sie immer respektiert hat. Aber man möchte gerne wissen, was steckt dahinter? Was ist es letztlich?
Jetzt nochmal zum Protokollarischen beim Gipfel. Ursprünglich hieß es doch, die beiden würden sich zu einem Vier-Augen-Gespräch treffen, also nur in Begleitung von Dolmetschern. Das wurde dann doch nichts. Stattdessen Treffen mit Außenminister und mit dem Sondergesandten Witkoff im Schlepptau. Es hieß zunächst, es würde ein gemeinsames Essen der Delegation geben. Das haben angeblich dann die Russen abgesagt. Was hast du dazu gehört in Anchorage?
Ja, das Weiße Haus hat dieses Programm in letzter Minute vor Beginn des Gipfels geändert. Man hat die Vier-Augen-Begegnung gestrichen. Warum? Ich vermute, dass irgendjemand im Weißen Haus sich daran erinnerte, was passiert, wenn Putin und Trump unter vier Augen miteinander sprechen. Und irgendjemand scheint da die Sorge gehabt zu haben, dass Putin Trump womöglich dann ein weiteres Mal um seinen Finger wickeln könnte. Und dann hat man die Reißleine gezogen und hat die Vier-Augen-Begegnung abgesagt und ist dann stattdessen bei diesem Sechser-Format gelandet. Die ganze Veranstaltung ging ja auch schneller zu Ende als ursprünglich geplant. Es waren avisiert etwa 4 Stunden insgesamt bis zur Begegnung mit der Presse. Daraus geworden sind dann 2 Stunden 24 und dann ging man vor die Presse.
Also man hat den Eindruck, das Ganze sei doch irgendwie holprig, wenn nicht chaotisch gewesen. Hast du den Eindruck, dass die Amerikaner dieses sogenannte Gipfeltreffen gut genug vorbereitet hatten?
Ich war vorsichtig optimistisch nach der Videoschalte von Trump mit Zelensky und mit den Europäern einige Tage zuvor. Da ist Trump rausgekommen aus dieser Videoschalte und hat sich sehr positiv darüber geäußert, hat gesagt, das war eine 10 von 10. Und ich dachte, super, da hat was funktioniert. Da hat Zelensky ihm einige Dinge offensichtlich mit auf den Weg geben können, die Europäer ebenso. Und das fand ich schon irgendwie ganz gut und dachte, es wird eben nicht so sein, wie manche es befürchtet haben, dass Trump allzu blauäugig in dieses Gipfeltreffen reingeht. Jetzt danach muss man sagen, was hat die Vorbereitung letztlich gebracht? Trump hat von Putin nichts bekommen. Putin hält ihn hin. Er hat ihn auf Granit beißen lassen mit seiner Forderung nach einem sofortigen, umfassenden Waffenstillstand in der Ukraine. Trump hat aber dann auch gleich die schwerwiegenden Konsequenzen versenkt, die er Putin eigentlich angedroht hat für den Fall, dass Putin eben sich nicht geschmeidig zeigt. Also ich bin einigermaßen ratlos, muss ich sagen.
Von Sanktionen keine Rede, stattdessen die Rede von der Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen, wenn ich das richtig verstanden habe. Es sollte ja am Ende eigentlich eine Pressekonferenz geben. Eine Pressekonferenz ist eine Veranstaltung, wo Journalisten Fragen stellen durften. Die waren dann aber gar nicht zugelassen. Wie hat denn die Weltpresse darauf reagiert, die denn nach Anchorage geeilt war?
Naja, es hat Bände gesprochen, denke ich, dass Trump und Putin einfach nur Statements abgegeben haben. Trump ist normalerweise jemand, wenn er einen Journalisten sieht, dann sagt er sofort was. Er ist ausgesprochen offen gegenüber der Presse. Die Presse mag das natürlich auch. Joe Biden war ganz anders, von dem hat man selten was gehört, da konnte man selten mal eine Frage rüberwerfen oder so. Und Trump gefällt es ja immer so ein bisschen dann zu tacken, auch mit den Journalisten. Nichts. Auch vom Weißen Haus nach dem Gipfel nichts. Normalerweise ist dieses Trumpsche Weiße Haus, das sind Presseleute, die uns täglich bombardieren mit Pressemitteilungen wie: Auch heute Morgen ist die Sonne im Osten aufgegangen, dank der großartigen Führung unseres Präsidenten Donald J. Trump. Es gibt keinen Versuch bisher des Weißen Hauses, uns diesen Gipfel zu verkaufen, weil es, so meine Vermutung, offensichtlich nichts zu verkaufen gibt. Wenn Putin Trump irgendetwas gegeben hätte, dann hätte Trump es uns ganz sicherlich bereits mitgeteilt.
Es klingt auch ein bisschen so, als sei das Drehbuch für diesen Gipfel bis hin zu dieser sogenannten Pressebegegnung vielleicht im Kreml geschrieben worden. Putin konnte ja in seinem Statement andeuten, dass er von seinen Maximalforderungen kein Millimeter abgewichen ist, offenbar, und sprach von der Sicherstellung der Sicherheit der Ukraine und von einem Gleichgewicht der Sicherheit in Europa. Konnte man daraus irgendwas schließen, was er Trump da unterbreitet hat?
Ich konnte das nicht. Ich habe feststellen müssen, an dem Punkt, wo Putin von den Wurzeln des Konfliktes sprach, war für mich ganz klar, Es hat keinerlei Bewegung bei Putin gegeben. Er hat keinen Zentimeter nachgegeben. Da war nichts, kein Knöchelchen, was er Trump hingeworfen hätte. Und bemerkenswert war dann eben auch der Kontrast zu Trump, der ja nach Putin sprach und völlig frei irgendwas erzählte und dabei gleichzeitig auch müde und stellenweise auch einfach irritiert wirkte.
Zum Schluss hatte Putin ihn ja ein bisschen überrumpelt, so war mein Eindruck, mit einer Einladung für ein nächstes Gespräch in Moskau ausgerechnet. Wie hat der US-Präsident darauf reagiert?
Er hat gesagt, oh, das kann ja dann für mich irgendwie heikel sein. Also er weiß schon, dass er unter Umständen dann dafür auch kritisiert werden wird. Aber er hat dann auch durchblicken lassen, dass er eigentlich ganz gerne nach Moskau fahren möchte. Das passt zu dem, worüber wir vorhin gesprochen haben, diese Bewunderung für Putin und so weiter. Kann mir gut vorstellen, dass Trump das machen möchte und dass er sich da auf die Kritiker sozusagen draufsetzt und sagt, was interessiert es mich, wenn ich dadurch die amerikanisch-russischen Beziehungen nach vorne bringen kann.
Darüber werden wir weiter berichten und über den Nachhall dieses denkwürdigen Gipfels in Anchorage. Jetzt erstmal vielen Dank und gute Nacht nach Alaska.
Ja, danke schön. Ciao.
Ja, Kai, die großspurig als Pressekonferenz angekündigte Veranstaltung war also tatsächlich eine inhaltlich äußerst dünne Pressebegegnung. Danach aber hat Trump seinem Lieblingssender ein längeres Interview gegeben, und zwar dem Fox News-Host Sean Hannity. Auch das hast du dir noch angetan im Urlaub in Belgien, Kai. Gab es danach denn weitere Erkenntnisse?
Naja, sehr viel schlauer war ich auch nach diesen 30 Minuten nicht, und damit dauerte dieses Gespräch ja deutlich länger als die Pressebegegnung in Alaska übrigens. Also worüber genau er sich mit Putin in Sachen Ukraine eigentlich einig ist und was genau diese eine große Sache sei, die noch aus dem Weg geräumt werden müsse, wollte Trump auch in diesem Fox News Interview wenig überraschend nicht viel sagen. Interessant war, dass Trump einen weiteren Gipfel, nämlich einen zwischen Putin und Zelensky, ins Gespräch brachte, der in einer, wie Trump es ausdrückte, Zweier- oder auch Dreierkonstellation stattfinden könnte.
And if they'd like, I'll be at that next meeting. They're going to set up a meeting now between President Zelensky and President Putin. And myself, I guess, you know, I didn't ask you about it. Not that I want to be there, but I want to make sure it gets done. And we have a pretty good chance of getting it done.
Also Trump sagt da sehr konkret, es werde nun ein solches Treffen angebahnt, Putin-Zelensky. Und wenn die beiden wollten, sei er Trump eben dabei. Der Kreml wiederum ließ verlauten, das Thema sei in dem Gespräch mit Trump überhaupt nicht zur Sprache gekommen. Und es ist ja auch bekannt, dass Putin ein Treffen mit Zelensky nicht will. Schon weil er dann von seiner Erzählung abrücken müsste, Zelensky sei nicht der legitime Präsident seines Landes. Also, da gehen die Versionen noch deutlich auseinander. Ansonsten vielleicht noch erwähnenswert, Stefan, du warst ja damals in Helsinki dabei, 2018 bei dem Treffen Trump-Putin, als der US-Präsident vor laufenden Kameras mehr oder weniger deutlich machte, er glaube Putin mehr als seinen eigenen Geheimdiensten, was russische Einflussnahme auf die Wahl 2016 anging. Daran habe ich mich so ein bisschen erinnert gefühlt, als Trump jetzt berichtete, Putin habe ihm erläutert, dass Briefwahl eigentlich Teufelszeug sei und Wahlergebnisse verzerre. Das hat Trump begierig aufgesogen und weiter verbreitet und ist aus meiner Sicht ein weiterer Beleg für die Bewunderung auch, mit der Trump zu Putin, man muss es fast schon so sagen, aufblickt.
Ja, und ich kann mir kaum vorstellen, wie das auf Ukrainerinnen und Ukrainer wirken muss, die seit Jahren ihre Heimat gegen die russischen Angreifer verteidigen müssen. Deshalb habe ich kurz vor der Sendung in unserem Studio in Kiew angerufen und Wassili Golod befragt. Zunächst zu den Reaktionen in der kriegsgeplagten Ukraine.
Stefan, ich kann es nicht anders sagen. Das ist vor allem Fassungslosigkeit, eine große Enttäuschung, Ernüchterung. Ein Entsetzen auch, weil da jemand ankommt in den USA, gegen den es einen internationalen Haftbefehl gibt vom Strafgerichtshof in Den Haag, der seit mehr als 11 Jahren einen Angriffskrieg führt gegen die Ukraine, der hunderttausende Menschenleben auf dem Gewissen hat, und für den wird der rote Teppich ausgerollt, der wird beklatscht vom US-Präsidenten, der kriegt die ganz große Bühne, da ist eine ganz große Nähe sichtbar auf den Bildern, und das ist ja das, wonach sich die russische Propaganda sehnt, und das ist das, was in der Ukraine auch Erinnerungen hervorruft an das Treffen zwischen Zelensky und Trump im Oval Office, wo es ja zu einem Eklat gekommen ist, wo der Präsident des angegriffenen Staates zum Täter fast umgedreht worden ist, wo Fragen zu seinem Anzug, zu seiner Kleidung gestellt worden sind. Und deshalb reagiert man mit großem Unverständnis darauf, wie Trump Putin empfangen hat.
Fühlen sich die Ukrainerinnen und Ukrainer auch von Donald Trump verraten und verkauft, jetzt ohne genau zu wissen, was besprochen wurde und ob es zu einem sogenannten Diktatfrieden kommt? Aber schon der Eindruck von diesem Gipfelgeschehen zwischen diesen beiden Männern, glaubst du, dass die sich verraten und verkauft fühlen?
Man muss dazu sagen, dass die Erwartungen in der Ukraine an diesen Gipfel nicht sonderlich groß waren. Putin vertraut man ohnehin nicht und an Trump gibt es große Zweifel, weil er sich eben nicht als verlässlicher Partner der Ukraine präsentiert hat, weil er immer wieder einen wankelmütigen Kurs hatte, weil er immer wieder umgeschwenkt ist. Aber natürlich das, was wir jetzt hören, die ersten Anzeichen dessen, was da besprochen worden ist, das wird die Ukrainerinnen und Ukrainer nicht sonderlich glücklich machen. Denn das Ziel Trumps war ja, Putin von einer Waffenruhe, von einer bedingungslosen Waffenruhe zu überzeugen, von einem Einfrieren der Front und einem Friedensprozess, der darauf folgt. Wir hören, dass Putin sich darauf nicht einlassen wollte, sich nicht darauf einlassen will. Und dass es ihm offenbar gelungen ist, Trump von seinem Kurs zu überzeugen, nämlich dass man die grundlegenden territorialen Fragen klären muss. Und Trump wiederum scheint gerade Druck in diese Richtung bei Zelensky zu erzeugen.
Dann reden wir mal über das Telefonat, das angekündigt war. Donald Trump hat Volodymyr Zelensky inzwischen angerufen, auch etliche Regierungschefs in Europa. Was hörst du in Kiew von diesem Telefonat?
Das Telefonat war heute Morgen um 7 Uhr deutscher Zeit, hat es begonnen. Zuerst gab es ein Gespräch zwischen der US-Seite und den Ukrainern direkt. Dann haben sich später noch europäische Staats- und Regierungschefs dazugeschaltet. In diesem Telefonat hat Trump zusammengefasst, was er mit Putin besprochen hat. Wir wissen, Stand jetzt, nicht alle Details. Wir wissen aber eben genau das, was ich gerade angedeutet habe, dass es nicht zu einer Einigung in der Frage der Waffenruhe gekommen ist. Wir wissen, dass es auch Stand jetzt zumindest noch nicht zu einer Einigung über ein Dreiertreffen gekommen ist zwischen Putin, Trump und Zelensky. Aber Trump ist wohl inzwischen auch von diesen grundlegenden Fragen überzeugt und die ukrainische Seite deutet an, dass alles jetzt um einiges schwerer geworden ist nach diesem Gipfeltreffen Putin-Trump.
Nun hören wir, dass Zelensky gebeten wurde, nach Washington zu kommen am Montag schon. Wir reden jetzt am Samstag Vormittag noch. Das bedeutet doch, dass da irgendwas vorgelegt wird, was unter Umständen ja nicht abstimmungsreif ist, aber schon so gewichtig, dass man persönlich darüber reden muss.
Zumindest sind ja jetzt einige Dinge bei einem persönlichen Treffen zwischen Putin und Trump besprochen worden und deshalb ist es ja nur fair, dass es dann auch ein Treffen gibt zwischen dem US-Präsidenten und dem ukrainischen Präsidenten. Aber genau wie du sagst, es deutet jetzt nicht darauf hin, dass das groß im Interesse der Ukraine abgelaufen ist und Präsident Zelensky wird sicherlich versuchen, in Washington für die Position seines Landes zu werben, wird auch versuchen, dem US-Präsidenten zu erklären, dass die USA und Russland in dieser Frage, in diesem Krieg keine deckungsgleichen Positionen haben können. Aber inwieweit das Wirkung zeigt und inwieweit es der Ukraine vielleicht doch gelingt, dass es zu einer Waffenruhe kommt, dass es zu diesem Treffen kommt, zu echten Verhandlungen auf Ebene der Staatschefs, das ist offen, aber das ist natürlich für die Ukraine zentral. Die Ukraine kann sich nicht damit zufrieden geben, dass da möglicherweise was besprochen wurde zwischen den USA und Russland. Es geht um dieses Land, es geht um die Menschen, die hier leben, es geht um ihre Heimat, auch um ihre Zukunft. Und da muss zwangsläufig die Ukraine mit am Tisch sitzen. So sieht man das in der Ukraine.
Und es geht natürlich auch um die territoriale Integrität der Ukraine. Damit bin ich bei den sogenannten Gebietsabtretungen, von denen ja immer wieder die Rede war. Können wir kurz darüber reden? Die Teilverstümmelung der Ukraine, so muss man es ja nennen, wäre natürlich schmerzhaft und für Millionen Menschen, die dann in den russisch besetzten Gebieten wären, noch schmerzhafter. Aber kannst du noch mal erklären, warum sogenannte Gebietsabtretungen auch militärisch und strategisch problematisch sind für die Ukraine. Also das, was wir so gehört haben, auch aus Moskau mit Blick auf Luhansk, auf Donetsk, auf Saporizhia und auch auf Cherson. Warum ist vieles von dem, was da angeblich als Tausch, wie Trump das ja nannte, zumutbar ist, in Wahrheit ein vergiftetes Angebot?
Das hat ja mehrere Ebenen. Die erste Ebene, das hast du gerade richtig gesagt, ist die des Völkerrechts. Völkerrechtlich ist das ein absolutes No-Go, was da von russischer Seite, von der Ukraine verlangt wird. Zum anderen gibt es die ukrainische Verfassung von 1991. Diese Verfassung meint das gesamte Staatsgebiet der Ukraine, einschließlich der Krim und der anderen besetzten Gebiete. Und wenn man darüber irgendwelche Änderungen treffen wollen würde, dann müsste man die gesamte ukrainische Bevölkerung befragen in einem Referendum. Das heißt, die Menschen auf der Krim, in Donetsk, in Luhansk müssten unabhängig frei abstimmen können, so wie auch in anderen Teilen der Ukraine. Das ist zum einen deswegen nicht möglich, weil viele Gebiete besetzt sind. Zum anderen ist das aber auch nicht möglich, weil die Menschen in der Ukraine das nicht einsehen. Für sie ist das ihre Heimat. Sie sind dort aufgewachsen, ihre Eltern, Großeltern sind dort aufgewachsen. Sie haben dort Häuser, Wohnungen, Erinnerungen. Das ist ihr Leben. Und dass ein anderer Staat kommt und ihnen das mit Gewalt wegnimmt, das will man und wird man juristisch zumindest nicht akzeptieren. Dass es besetzt ist und, wie man in der Ukraine sagt, vorübergehend besetzt bleibt, ein solches Schema gibt es ja schon seit 2014. Da musste man akzeptieren, dass die Krim vorübergehend besetzt ist, aber es wird das politische Ziel der Ukraine bleiben, dieses Staatsgebiet dann eben nicht militärisch, aber politisch zurückzubekommen. Und das, was du sagst, der militärische Aspekt, das, was Putin will, dass zum Beispiel die Ukraine sagt, okay, ihr habt zwar noch nicht die gesamte Region Donetsk, euch fehlen 30%, 9000 Quadratkilometer, hier geben wir euch und dafür hört ihr aber auf, uns weiter anzugreifen. Das wird die Ukraine auch aus mehreren Gründen nicht tun. Erstens, da leben hunderttausende Menschen, die wollen da auch leben bleiben, die wollen da in Frieden leben bleiben, das sind Ukrainerinnen und Ukrainer, die in ihrem Land und unter ihrer Flagge leben wollen. Und zum anderen sind das gerade in Donetsk sehr gut ausgebaute Verteidigungslinien, teilweise seit 2014. Und wenn die Ukraine, das sagen uns Militärs, das einfach schenken würde, dann hätte Russland in 2-3 Jahren eine viel leichtere Ausgangsposition, einen neuen Krieg zu starten, noch mehr Gebiete zu besetzen, auch aufgrund der geografischen Lage. Und deshalb kommt ein solcher Tausch, wie Putin das will, zum Beispiel. Da gibt's ein bisschen was von Donetsk und er geht irgendwo anders raus. Das kommt für die Ukraine nicht in Frage.
Putin kalkuliert also darauf, dass er quasi am Verhandlungstisch geschenkt bekommt, was er bisher nicht erobern konnte militärisch. Mhm. Und hat angeboten, wenn wir das richtig hören, kleine Teile, Sumy zum Beispiel, höre ich im Raum Kharkiv. Und das ist strategisch und militärisch weit weniger bedeutend und geografisch auch weit weniger groß, richtig?
Richtig, und das ist vor allem absolut zynisch. Also er bietet quasi der Ukraine an, eigene Gebiete gegen eigene Gebiete zu tauschen. Und das ist politisch nicht tragbar, das ist auch militärisch nicht tragbar und zeigt, dass er sich gerade in einer Position der Stärke fühlt, weil der wirtschaftliche Druck und auch der militärische Druck bisher nicht ausreicht.
Wassili Golod in Kiew, danke für deine Erläuterung und die frischen Informationen auch aus dem Amt des Präsidenten. Es knirscht mächtig zwischen Kiew und Washington, das ahnen wir. Es hat ein bisschen in der Leitung geknackt, das bitten wir zu entschuldigen. Wir bleiben im Gespräch. Danke, Wassili.
Danke, Stefan.
Also Kai, der ukrainische Präsident macht sich am Montag auf den Weg zu einem Ort, an den er keine guten Erinnerungen haben dürfte, das Weiße Haus in Washington. Wie deutest du diesen Termin?
Also ich würde mal sagen, wenn man es positiv wenden wollte, könnte man sagen, gut, dass Donald Trump Volodymyr Zelensky kurz nach Alaska eben nicht nur gebrieft hat, sondern ihn nun auch empfangen will. Aber beunruhigend ist natürlich gleichzeitig schon, dass Trump in dieser Pressebegegnung und auch im Interview hinterher mit Fox News den Druck auf Zelensky sogleich wieder erhöht hat, indem er sagte, der müsse nun einem Deal zustimmen. Das weckt in der Tat unschöne Erinnerungen an diese Begegnung Ende Februar.
Ja, und auf mich wirkt es fast so, als würde sich Donald Trump zum Überbringer von Putins Forderungen machen, der US-Präsident sozusagen als Kurier des Zaren.
Ja, genau das ist die Gefahr, würde ich auch so sehen. Und wir wissen ja mittlerweile, dass Trump gerne das Lied dessen singt, mit dem er zuletzt gesprochen hat. Dafür gibt es ja mehrere Beispiele und deshalb war es ja den Europäern auch so wichtig, mit Trump nochmal zu sprechen, bevor er zu diesem Alaska-Gipfel fliegt. Und jetzt hatte eben Putin fast 3 Stunden lang die Chance, sich in Trumps Gehörgängen zu verewigen. Über das Thema Bewunderung und die Karotte Geschäftsbeziehungen Russland-USA hatten wir ja schon gesprochen. Also es ist, glaube ich, schwer zu leugnen, dass sich die Lage für die Ukraine gerade noch mal verkompliziert hat. Auch wenn Zelensky hat ja viel gelernt aus dieser Begegnung Ende Februar, alles tun wird, um ein zweites Weißes Haus-Desaster zu vermeiden.
Der US-Präsident hat inzwischen, wie versprochen, auch etliche Staats- und Regierungschefs in Europa und auch den NATO-Generalsekretär gebrieft. Lässt sich absehen, was Alaska für Europa bedeutet?
Auch hier würde ich wieder sagen, positiv ausgedrückt halten die USA Europa immerhin auf dem Laufenden. Es gab ja auch Zeiten, in denen das schon mal anders war. Aber andererseits führt uns das natürlich umso deutlicher vor Augen, dass Europa in Alaska eben nicht mit am Tisch saß. Trump hat hinterher also Zelensky und zugeschaltete europäische Staats- und Regierungschefs informiert in einem etwas einstündigen Gespräch. Bundeskanzler Friedrich Merz war dabei, der französische Staatspräsident Macron, Keir Starmer, Regierungschef in Großbritannien, NATO-Chef Mark Rutte, EU-Kommissionschefin von der Leyen, um nur diese jetzt zu nennen. Genau wie für die Ukraine ist die Sache auch für Europa nicht einfacher geworden, aus meiner Sicht, weil immer klarer wird, wenn Trump keinen Druck auf Putin ausübt, werden es die Europäer tun müssen, womit sich einmal mehr zeigt, wie unerlässlich es ist, dass man eben militärisch und machtpolitisch sich auf eigene Füße stellt und das eben sowohl schnell als auch ohne den US-Präsidenten dabei zu sehr zu verprellen. Und was es auch nicht leichter macht, ist, dass Putin in Alaska erneut seine Erzählung weitergesponnen hat, dass es die Europäer seien, die Frieden verhinderten. Denn es sei wichtig, Frieden in der Ukraine näher zu kommen, so hat es Putin ausgedrückt.
Wir hoffen, dass die europäischen Länder das konstruktiv begleiten werden und nicht die Versuche unternehmen werden, den Fortschritt zu torpedieren.
So die Worte Putins laut Übersetzung, der sicher nach diesem Alaska-Gipfel nicht mit weniger Selbstvertrauen in die Zukunft blickt. Den Krieg, wir haben schon drüber gesprochen, er steht nicht unter Druck, jetzt schnell einem Waffenstillstand zustimmen zu müssen. Diesen Krieg führt er ohnehin weiter. Russland hat die Ukraine nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe in der Nacht zum Samstag mit 85 Kampfdrohnen und einer ballistischen Rakete angegriffen. Die nächtlichen Angriffe hätten den Frontgebieten in den Regionen Sumy, Donetsk, Tscherniv und Dnipropetrovsk gegolten. So hat es die Ukraine verlauten lassen.
Ja, und zum Ende dieser Sonderausgabe, Kai, noch eine Randnotiz oder vielleicht mehr als eine Randnotiz. Der überwältigende Eindruck von diesem Gipfel ist doch, dass es Donald Trump nicht gewagt hat, auch nur ein kritisches Wort an Wladimir Putin zu richten, wegen des Überfalls auf ein friedliches Nachbarland, den brutalen Angriffskrieg, die Terrorisierung der Zivilbevölkerung. Die First Lady scheint da etwas deutlicher geworden zu sein, Kai, oder?
Ja, Melania Trump hat laut Insidern in einem persönlichen Brief an den russischen Präsidenten Wladimir Putin die Notlage von Kindern in der Ukraine und auch Russland angesprochen. Wie 2 mit dem Brief vertraute Personen aus dem Weißen Haus gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sagten, soll es in diesem Schreiben um die Entführung von ukrainischen Kindern infolge des Krieges in der Ukraine gehen. Weitere Details wollten die Insider nicht preisgeben. Präsident Trump habe den Brief während des Gipfeltreffens in Alaska persönlich an Putin übergeben, hieß es weiter. Die Ukraine hat die Entführung von Zehntausenden ihrer Kinder nach Russland oder in russisch besetzte Gebiete ohne Zustimmung von Familien oder Vormündern als Kriegsverbrechen bezeichnet. Der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, eine Folge davon.
Ja, wenn es um Kritik an Russlands Machthaber Putin geht, dann schickt der US-Präsident also lieber seine Frau vor. Irgendwie passt das zu diesem Mann. und zum denkwürdigen Gipfel in Alaska. Das war unsere Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste reguläre Folge gibt es, wenn nichts dazwischen kommt, am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Stefan Niemann
und Kai Küstner. Und hier noch ein besonderer Tipp. Weitere Analysen zu diesem Treffen von Trump und Putin hört ihr im Weltspiegel-Podcast. Host Philipp Abresch spricht mit USA-Korrespondentin Gudrun Engel, die in Alaska vor Ort war, und mit Silke Dietrich, ARD-Korrespondentin in Moskau, über die Ergebnisse und Konsequenzen dieses Treffens.